Oh, jetzt habe ich mir eine andere, jetzt ist mir was anderes eingefallen. Sollen wir das so kirchlich ankündigen?
Ja, warte. Ich mache ein paar Choräle im Hintergrund.
Ja.
Oh, warte. Start. Warte, ja. Ich überlege gerade.
Ja. Okay, ich mache das so kirchlich, ich singe das.
Seid gegrüßt, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde.
Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblings-Gaycasts, Busenfreundin. Ich bin heute in Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich es in die Mutterhauptstadt geschafft habe. Und mir sitzt eine Busenfreundin gegenüber mit einem sehr, sehr schwierigen Namen. Ich brauchte sehr lange, bis ich deinen Namen verstanden habe. Gillen.
Tatsächlich. Einwandfrei ausgesprochen. Wow.
Ich weiß, ich habe mir ursprünglich aufgeschrieben, wie ich es aussprechen muss, damit ich ihn nicht mehr vergesse. So, wir haben heute ein relativ schwieriges Thema. Muss es nicht sein, aber viele von euch, Busenfreundinnen, wollten dieses Thema unbedingt mal besprechen. Und das mache ich jetzt stellvertretend für euch heute mal. Thema ist heute Religion und Homosexualität. Vereinbar oder nicht vereinbar? Du sagst ja, Gillen.
Amen.
Amen. Du sagst ja. Ich guck mal, was ich gleich sage. Ich bin sehr gespannt auf deine Position. Du bist Schauspielerin hier in Berlin. Richtig. Und aktuell bist du in einem Kindertheater bist
genau.
Du tätig. Du
machst, ich bin im Atze Musiktheater in Berlin.
Du bist 33, genau, Teil einer oder innerhalb warst in einer freikirchlichen Gemeinde. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Ja, ganz
oder
genau.
Oder schon wieder falsch?
Nee, du hast dich genau. Selber noch fast, also es ging in die falsche Richtung, du hast dich korrigiert.
So, ja. Und du sagst, dass Homosexualität und Religion funktionieren und dass es kein Ausschlusskriterium ist, Christ zu sein und gläubig zu sein.
Genau.
Warum?
Na, also ich kann das eigentlich nur sehr gut über mein persönliches Outing erklären, denn also ich muss sagen, ich war immer so sehr hin und her gerissen mit meinem Coming Out und also das war nicht unbedingt der Grund, warum ich die freie evangelische Szene verlassen habe, sondern dann kam noch meine Schauspielausbildung dazu und dann hatte ich für sowas auch nicht mehr viel Zeit, nicht viel Muße und bin aber trotzdem noch regelmäßig in Berlin während meiner Schauspielausbildung in Gottesdienste gegangen. Aber mit meinem Coming Out, ich habe auch einen großen christlichen Freundeskreis, da habe ich schon gemerkt, dass ich bei einigen Leuten angeeckt bin. Was war nochmal die Frage?
Was ist denn nochmal eigentlich Freikirche, ganz kurz? Ich habe mir da so ein paar Sachen durchgelesen. Es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt ja, also innerhalb des Christentums gibt es ja verschiedene Konfessionen, katholisch, evangelisch, orthodox.
Ja.
Und innerhalb der evangelischen Konfession gibt es auch eine Freikirche. Habe ich das richtig gelesen?
Nee, eben, das ist nämlich die freikirchliche, also die vom großen Träger Kirche in Deutschland sich losgelöst hat.
Ja.
Das sind die Evangelikalen sozusagen. Mhm. Also die haben, ich bin darin groß geworden, deswegen kann ich jetzt mal so wiedergeben, wie das damals gesagt wurde. Naja, wir feiern hier lebendige Gottesdienste und in den Kirchen, in der katholischen sowohl auch als in der evangelischen, da gibt es halt sehr viel Liturgie und alles ist ein bisschen steifer und nicht so lebendig. Und die freie evangelische Kirche wirbt damit, sehr lebendige Gottesdienste zu feiern. Also das heißt, da hast du einen Lobpreisteil im Gottesdienst, wo ganz viele emotionale, großartige Lieder gesungen werden. Und dann gibt's eine Predigt und dann gibt's nochmal einen Lobpreisteil und dann gibt's nochmal den großen Bekennungsteil, wo Leute ihre Hände heben können, um zu sagen, ja, ich bin ein Sünder und ich möchte für mich beten lassen oder ich habe nichts mit Jesus zu tun, aber ich möchte mein Leben Jesus geben und so im Groben und Ganzen. Nicht in allen, das sind so die übelst charismatischen Kirchengemeinden und das war tatsächlich die Gemeinde, wo meine Mutter mit meiner Schwester und mir, als ich noch ein Kind war, hingegangen ist. Wir haben dann ab und zu mal die Gemeinde gewechselt und da gab es dann auch ein paar gemäßigtere. Also dann waren wir eine Zeit lang bei den Baptisten, denn unter den Freievangelikalen gibt es auch noch mal
Oh, ja. Da muss man ja für studieren, ne? Da muss man Theologie für studieren, um das zu verstehen. Ich habe ja versucht, mich mit Wikipedia über Wasser zu halten in den letzten Tagen, aber es ist echt schwierig und wirklich komplex, ne, das Thema.
Ja, durchaus.
Aber was mir immer wieder in den Recherchen über den Weg kam, war die Aussage, dass sich Homosexualität und die Evangelikalen irgendwie widersprechen, also dass es gegen den Willen Gottes ist und dass es nicht, dass gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen nicht das ist, was Gott will. Mhm. Und das immer wieder, ich habe das immer wieder gelesen. Wie stehst du dem gegenüber? Also du selbst bist eine Busenfreundin und sagst, klar geht das, ich stehe da auch zu. Mhm. Hast du, und du sagtest ja auch eben, dass du da oft mit angeeckt bist. Was macht dich so selbstbewusst, dass du damit rausgehst? Und
ach genau, sehr gut, dass du den Bogen nochmal schließt, weil das war, glaube ich, auch deine erste Frage.
Das habe ich noch nie geschafft.
Ja, ich bin gerade zurückgekommen.
Echt stolz auf mich.
genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, mhm, dass es nämlich eher aus meiner persönlichen Geschichte kommt, weil ich das Gläubigsein nie ablegen wollte, mhm, weil es mich tatsächlich sehr geprägt hat und ich einfach persönlich in mir zu viele Erfahrungen gemacht habe, als dass, mhm, ich das hätte liegen lassen können, nur weil ich mich jetzt als homosexuell oute oder weil ich zu dem, mhm, stehe. Und tatsächlich ist es ein Satz in der Bibel, der mich zu dem Gedanken bringt, dass Homosexualität und Glaube oder vielleicht auch Teil einer christlichen Gemeinschaft zu sein, völlig in Ordnung ist. Und zwar ist es, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst.
Ja, das finde ich nämlich auch.
Und ich habe irgendwann im Laufe meines Christseins erkannt, also ich weiß gar nicht, mein Coming-out ist vielleicht so 5 Jahre her.
Du bist jetzt 33, ne?
Mhm, ja, mhm, genau.
Und dein Coming-out war auch so spät wie bei mir?
Ja, super spät.
Ach so, ja klar. Wenn du dann mit dem Hintergrund, kommt es natürlich dann immer noch später, wenn man irgendwie entweder Eltern hat, die relativ konservativ sind oder eben einen christlichen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund, dann dauert das immer noch länger als bei, mhm, ne, welchen, die eben den Hintergrund nicht haben. Egal, das war ein Einwurf, der nur kurz reinkam.
Ja. Nee, aber der ist ja auch total richtig. Und ich, mhm, habe diesen Prozess tatsächlich irgendwie gebraucht, auch irgendwo zu mir zu stehen. Und ich habe ganz oft diesen Satz gehört, mhm, liebe deine Nächsten. Und ja, das war irgendwie absolut immer so das A und O. Wir müssen auf den Nächsten schauen. Aber irgendwie fehlte mir da zu sehr, dass, also, oder ich habe da selber auch wenig drauf geachtet, auf liebe deinen Nächsten wie, mhm, dich selbst. Das heißt, ich muss mich selber lieben, selber annehmen in dem, was ich bin. Und ich sag dir, ich meine, jetzt eine exzessive Dämonenaustreibung kann man das nicht nennen, aber ich habe tatsächlich mich einigen Leuten geöffnet und gesagt, ich möchte gar nicht so fühlen und können wir das bitte wegbeten und
Konversionstherapien, ne, wird ja von der evangelischen Freikirche auch am ehesten praktiziert, glaube ich, soweit ich das, mhm, richtig verstanden habe, ne? Ja. Also sprich wie heißt das, Austreibung dieser sexuellen Neigung. Mit Hilfe von Gebeten oder auch Medizin, glaube ich auch, ne? Oder
irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob da Globuli. Hier die Anti-Homo-Pille für dich.
Bitte sehr, dreimal täglich. Das
sind wie bei Matrix. Darfst du nehmen.
Immer wenn du dran denkst, bitte eine Pille einwerfen. Ja, und das hast du getan. Du hast das auch mit Gebeten versucht, wegzubeten. Wegzubeten.
Pray the gay away.
Das ist geil. Oh, pray the gay away. Könnte der Titel der heutigen Folge sein.
Pray the gay away.
Sehr,
oh mein
geil,
Gott.
Sehr geil.
Ja, ja, doch, durchaus. Ich habe mich dem auch ein wenig unterzogen. Also, mhm, ich habe damals, das war noch während meiner Abi-Zeit in Duisburg, da habe ich...
Tut mir leid, aber nein, soll es ja geben.
Ja, warte mal, Duisburg ist gar nicht so übel. Ja. Hat einen schlechten Ruf, aber eigentlich...
Ich hatte ein halbes Jahr habe ich da auch studiert und dann gemerkt, nein, danke, ich gehe zurück nach Köln. Ja.
Ja, Köln ist auch tatsächlich geil. Ja. Aber genau, und im Zuge dessen, da habe ich das schon für mich irgendwo klar gehabt und habe mich da einer Freundin in einer Gemeinde, bei denen ich war, also es war bei den Jesus Freaks damals in Duisburg.
Jesus Freaks?
Jesus Freaks, genau.
Okay.
Und der habe ich mich zugewendet und habe gesagt, du, ich habe da dieses Ding, ich glaube, ich habe homosexuelle Neigungen. Und dann, ich bin ihr da jetzt überhaupt nicht nachtragend oder irgendwas, ne? Das hat sie nur aus ihrem besten Gewissen gemacht, aber sie hat gesagt, ja, es gibt da so Dämonen und hast du nicht gesehen und wir können da jetzt gemeinsam Gebet sprechen und dann wird das vielleicht was. Und dann weiß ich noch, war ich auf diversen Gottesdiensten, wo man dann so ein bisschen unpersönlicher im Lobpreisteil nach vorne gehen konnte. Und
aber das wussten dann auch die Mitglieder dieser der Gemeinde, dass du auf Frauen stehst? Weil die mussten das ja wissen, um dann
diese eine wusste das
spezielle Gebete zu geben.
Genau, also diese eine wusste das dann.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat dann auch ab und zu mal noch ein bisschen nachgefragt, wie es denn jetzt so läuft. Und ich, ja, das ist ja auch immer so ein bisschen der Druck, den man dann in so Freikirchen hat, irgendwie dazu zu gehören. Mhm. Und man will ja nicht so exponiert sein. Und deswegen habe ich halt auch nicht weiter drüber geredet. Und vielleicht war es für mich auch für einen Teil so, dass ich irgendwo in mir, hat sich vielleicht auch irgendwas geregt, dass es auch irgendwie keine Relevanz mehr für mich gespielt hat. Ja, aber es kam halt irgendwie immer und immer wieder zurück. So,
ja.
Also ich.
Ist das nicht für einen dann irgendwie total der Druck, der abfällt von einem, wenn man es einmal erstmal sagt? Oder wird der Druck dann noch höher, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mich geöffnet dem ganzen Thema und jetzt weiß derjenige, dass ich homosexuelle Gedanken habe. Jetzt muss ich das irgendwie in den Griff kriegen. Was geht da einem durch den Kopf in dem Moment, wenn man es sagt, wenn man sich dann offenbart?
Ich glaube, in der Situation selber, warte, lass mich kurz überlegen, da muss ich echt mal so ein...
Ich glaube, bis man das dann wirklich sagt, weil es ist einem ja bewusst, dass das in dem Fall, ich sag's jetzt mal, negativ ankommt, muss man ja schon diesen Schritt dann auch wagen, was man sagt, okay, damit kann ich mir auch echt viel verbauen hier, gerade in dem Moment.
Indem ich das sage, meinst du? Ja. Ja, ich glaube, ich habe ihr vertraut.
Ja, okay.
Ja, doch, okay. Ein Vertrauen war da und ich fühlte mich da, glaube ich, also wenn ich mich jetzt gerade dran erinnere, auch aufgehoben. Aber natürlich das Schamgefühl danach, zu wissen, da ist jetzt einer, der kennt mein größtes Geheimnis innerhalb meines Glaubenslebens, dass diese Scham, die ich, also Scham ist, glaube ich, ein großes Wort bei dieser ganzen Sache.
Ich finde das so krass, dass man ja weiß, dass es diese Therapien gibt und dass man die auch irgendwie bei dir versucht hat, aber du trotzdem sagst, dass das vereinbar ist. Also, dass du gesagt hast, so, ich bin das nicht, ich stehe zu mir und ich lebe das so. Das finde ich krass, das finde ich gut. Mhm. Also, das würde man ja gar nicht so vermuten. Von daher finde ich das, also ich finde das mega gut, weil du dich ja gegen diese ganze Sichtweise total stellst. Also, nicht die totale Sichtweise, es gibt ja auch gemäßigte, hast du ja eben gesagt, ne? Aber es erfordert in meinen Augen total viel Mut.
Ja, Mut einerseits, aber ich habe auch irgendwie, glaube ich, schon als Kind, ich weiß noch, ich konnte irgendwie so diese Gemeindestrukturen und wie Leute sich innerhalb einer Gemeinde bewegen. Ich glaube, ich muss gleich mal aufstoßen, oder?
Ja, du mach gerne ins Mikro. Gar nichts.
Ja. Also diese Gemeindestrukturen und wie eine Gesellschaft innerhalb einer Gemeinde funktioniert, das habe ich irgendwie als Kind schon, glaube ich, sehr in Frage gestellt. Ich erinnere mich an diese charismatischen Gottesdienste, wo dann der Pastor reihenweise rumgelaufen ist, den Leuten die Hände auf die Stirn gelegt hat, die sind alle umgefallen, ergriffen vom Heiligen Geist. Und ich will das nicht verurteilen, aber ich weiß, mein Weg, also ich habe als Kind da schon gecheckt, boah, mein Weg ist es nicht. Ich weiß noch, wie ich so als, weiß ich nicht, wahrscheinlich war ich irgendwie so 6 oder so oder 5 oder 6 und ich saß auf so einem Tisch und habe mir das angeschaut und dachte, Freakshow.
Das ist so geil. Man würde gar nicht denken, dass es Leute gibt, die das so mit, oh, Entschuldigung, ich habe den ganzen Tisch hier weggeschoben.
Das war übrigens kein Pups, das war der Tisch.
Nein, da halte ich mich zurück vor laufenden Kameras, Mikros, auch vor Kameras allerdings auch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Boah, ist das traurig. Heute läuft es bei mir. Ich finde das krass, dass man sich dagegen stellt. Was wollte ich sagen?
Ich habe die Geschichte von meinen 5 Jahren erzählt, wo ich dachte, Freakshow.
Ja, dass man es mit Humor sieht, finde ich geil. Jetzt habe ich es wieder. Dass man das so, dass man denkt immer die ganze Zeit, die so stark gläubige Menschen haben gar keinen Humor, weil die nur immer das eine Ziel haben. Nein, stimmt ja gar nicht. Sieht aber man
das,
ja an dir.
Ja, aber das passiert auch wirklich sehr schnell. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel auch oft in der christlichen Gemeinschaft, also nein, also ich habe da auch immer noch enge Freunde. Und durchaus gibt es sehr, sehr viel Humor. Und auch es gibt auch Leute, also Pastoren oder Prediger, die durchaus grandiose Predigten halten und sich selber sehr gut auf die Schippe nehmen können. Also das muss man alles immer ein bisschen differenziert
sehen. Wie gehst du denn um mit, wenn jetzt jemand sagt, in deiner Gemeinde oder früher in der Gemeinde, in der du warst, das geht gar nicht, Homosexualität, das ist furchtbar, das so wirklich verurteilt. Wie begegnest du dem?
Also ich habe das damals einmal erlebt von einem, kein enger Freund von mir, aber Es gab ein christliches Festival, was auch von diesen Jesus Freaks organisiert ist. Und ich glaube, vor 3 Jahren oder so oder vor 4 Jahren war ich das letzte Mal da. Das nennt sich Freakstock. Und da habe ich damals meine erste Freundin dabei gehabt. Und wir sind dann händchenhaltend übers Gelände gelaufen. Wurden nicht mit Steinen beschmissen.
Nur verbrannt kurz. Ja. Ja. Nein.
Ja. Mit Windeln.
Mit den Priestern. Ja. Ja.
Genau. Und eigentlich haben, also da habe ich auch offiziell in dieser christlichen Gemeinschaft, weil da waren dann viele Leute, die ich, also die Community, die christliche Community ist groß, wie die Busenfreundin-Community
ja,
auch groß
riesig,
ist.
Ja, riesig, riesig.
Und ich, da kennt sich tatsächlich jeder so ein bisschen untereinander. Ich kenne deutschlandweit super viele Leute.
Ja.
Also gerade über diese Jesus-Freaks-Connection, Freakstock, genau. Jedenfalls habe ich da diesen einen weit bekannten, einen latenten Freund getroffen und der ist verheiratet, hat 2 Kinder, und sagte mir, dass, weißt aber schon, dass das Sünde ist.
Du kommst in die Hölle. Wir kommen alle in die Hölle.
Ja, ja, also so ja. Direkt hat er es nicht gesagt. Ich glaube, okay. Er hat sich ein bisschen bemüht, das sanft zu verpacken. Aber wir hatten dann doch irgendwie den ganzen Abend so eine Diskussion darüber. Und ich habe ihm auch versucht zu erklären, du, ich habe das Thema irgendwie für mich durch. Ich habe echt jahrelang habe ich eine Scham in mir gefühlt, konnte mich selber nicht annehmen, war rastlos innerlich ohne Ende. Und jetzt bin ich mit dem Thema raus und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das ist total krass. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war, also da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, ich bin neu geboren.
Echt?
Ja.
Krass.
Ganz krass. Also in mir viel ruhender, viel mehr Sicherheit. Genau. Und er sagte dann zu mir, naja, also er würde zum Beispiel nicht wollen, dass seine Kinder mit dem Wissen aufwachsen, dass sie, also dass das völlig okay wäre, wenn Frau und Frau und Mann miteinander in einer Beziehung sind. Oder genau, für ihn gibt es halt nur die heterosexuelle Beziehung und das möchte er auch nur sein, das Weltbild möchte er auch nur seinen Kindern vermitteln.
Okay,
ich denke, irgendwann werden sie es ja doch erfahren.
Natürlich, es wird irgendwann kann man das nicht mehr den Kindern vorenthalten,
ja.
Weil es einfach die Realität ist.
Genau.
Ja.
Aber das führte dann so ein bisschen dahin, dass dass ich schon fast das Gefühl hatte, okay, das heißt, in deinem Familienkreis wäre ich also nicht willkommen, weil du deinen Kindern nicht erzählen möchtest, dass ich, oder wenn ich mit meiner damaligen Ex-Freundin, wenn wir zusammen aufkreuzen, dann
aufkreuzen,
du,
ist ein gutes Stichwort.
Aufkreuzen.
Entschuldigung.
Ja. Nee, der war gut.
Ja,
gut. Das ist mir gerade vor.
Scheiße, ey, ich komme jetzt noch mal mehr in die Hölle.
Ja,
also, ja.
Genau, und dann, also ich fühlte mich praktisch schon so von ihm ein bisschen ausgegrenzt dadurch, ne? Und dann hat er aber irgendwie, am nächsten Tag ist er zurückgerudert. Also meine damalige Freundin hat sich aus dem Gespräch irgendwann ausgeklinkt, weil sie doch, das hat sie sehr verletzt, was er alles gesagt hat.
Mhm.
Sie ist dann schon mal ins Zelt gegangen, um zu pennen.
Ja.
Ich kam dann irgendwann, wir haben dabei noch schön Bier getrunken, irgendwann kam ich dann auch ins Zelt und gesagt, ach, das Gespräch hat eigentlich noch eine ganz gute Wendung genommen. Der hat uns dann doch, am nächsten Tag hat er uns dann nämlich zu seinem Wohnwagen eingeladen und hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, Wein mit ihm zu trinken.
Ja,
weil ich glaube, er hat dann gemerkt, dass es nicht cool war.
Aber ich finde, es ist ein sehr ein Symbolbild dafür, dass Leute so ein Weltbild haben und dann lernen die diese Person kennen und schmeißen das über den Haufen, weil sie denken, es ist ja ein Mensch, denn mit dem Mensch habe ich gerade gesprochen, irgendwie ist das ja total dumm von mir zu sagen, ich hasse die nur, weil sie mit einer Frau zusammen ist und dann lernt man jemanden kennen, wie dich und dann denkt man sich, ja gut, ist ja eigentlich ein Bums, was ich hier eigentlich denke, eigentlich ist die Person ist ja nicht scheiße, die ist ja nett und ich mag die, ich empfinde ja eine Sympathie für die, das ist ja schon irgendwie krass zu sehen, ne? Dass sich so ein Weltbild ändern kann, wenn man einfach jemanden als Mensch ansieht.
Definitiv, ja. Mhm. Und deswegen ist es mir eigentlich auch immer ganz wichtig, nicht in erster Linie jetzt in so eine Kirche reinzupreschen und zu sagen, ich bin gay!
Das mache ich immer. Ja. Hab ich richtig Spaß dran. Ja. Nee, aber du hast ja auch in dem Brief, in der E-Mail gesagt, dass du irgendwie für dich so als Superwoman, als was haben wir gesagt? Als
mein Superwoman-Auftrag.
Dein Superwoman-Auftrag ist, dass du dann ein bisschen in den Dialog treten möchtest mit auch Kritikern gegenüber. Das finde ich voll gut, weil du dir zum Ziel gesetzt hast, dass man auch zeigen kann, dass man es vereinen kann, dass es möglich ist.
Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich suche mir jetzt die Kritiker raus.
Ja, okay.
Und ich sag dir, auf Facebook, ey, da kann ich mir stundenlang. Es gibt eine christliche Sängerin, die heißt Vicky Beeching. Die hat früher, also die ist eine Ikone der christlichen Musik-Pop-Welt.
Ja.
Und die hat sich auch irgendwann mal vor, weiß ich auch nicht, irgendwie 4, 5, 6 Jahren geoutet.
Ja.
Und die war ja richtig, also die war ein richtiger Star, ja. Und
wie heißt sie?
Vicky Beeching.
Okay, ich schreibe sie mal auf, dann google ich die auch mal gleich, ja.
Ja, und die hat sich geoutet und auf Facebook hat man das eine Zeit lang echt gesehen, die hat einen richtigen Shitstorm erhalten von Leuten und das ist schlimmer als Horrorfilme gucken, also wirklich. Und ich irgendwie... juckt mich manchmal in den Fingern, da noch was zu schreiben, aber ich denke mir dann auch so, ach mein Gott, es ist einfach nicht meine Art, auf Facebook irgendwelche Dinge rauszuschreiben und da in Diskussionen zu gehen. Nein, aber es ist wirklich horrormäßig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, gerade in dieser, in so einer gewissen Anonymität, in der man sich dann im Internet befindet, dann trauen sich Menschen das viel eher, als wenn sie im realen Leben jemandem das an den Kopf knallen.
Hey, und dann steht das da. Dann steht da, Vicky, wenn du dich nicht änderst, kommst du in die Hölle. Du kennst den Weg unseres Vaters und solche Geschichten.
Wow.
Und du denkst, boah, Alter, diese Frau muss das alles aushalten.
Gibt es denn neben dir und Vicky Beeching noch weitere, die sich zunehmend outen? Also merkst du, dass es zunehmend Gläubige gibt? Ich habe so einen Sprachfehler, das kannst du dir nicht vorstellen. Die sagen, scheiß drauf, ich will mit mir im Reinen sein, da ist mir der Glaube oder diese Weltanschauung, dass homosexuelle Beziehungen schlecht sind, ist mir da egal.
Mhm.
Nimmt das zu?
Durchaus, ja, voll. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von einem Ort, wo ich auch viele Jugendfreizeiten gemacht habe, das hieß früher Christcamp, mittlerweile heißt es Kirschkamper Hof. Also hat seinen Namen auch ein bisschen relativiert, weil Christcamp wirkt auch
echt. Da könnte ja jeder hingehen dann.
Da möchte jeder seine Kinder hinschicken. Das klingt ganz toll.
Süderhof.
Wie?
Süderhof.
Genau, der Süderhof. Süderhof der Christen. aber tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort, wirklich. Ich habe da sehr gerne gearbeitet. Ich habe da auch noch vor 2 Jahren, habe ich mit ein paar Freundinnen aus Berlin da auch noch mal eine Freizeit gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich innerhalb dieser Kirschkamper Hofgemeinschaft mittlerweile viele Leute gibt, die sich geoutet haben. Ja.
Voll gut.
Auch, ich glaube, es gibt sogar eine Geschichte, leider eine ganz traurige, wo eine Freundschaft dran zerbrochen ist. Leider.
Habe ich auch eine Geschichte, also habe ich auch mal im Podcast erzählt. Ist tatsächlich mir auch passiert, dass jemand sich von mir distanziert hat, aber ein anderes Thema.
Ja.
Kann passiert, ne?
Ja, das ist echt traurig, wenn das passiert.
Ist das eigentlich so, dass die Freikirche von einem irgendwann eine Entscheidung will? Dass sie sagt, entweder dein, ich nenne es jetzt mal kranker Lifestyle oder Kirche?
Nee, ich glaube, habe ich das auch selber noch nie erlebt. Es ist mehr nur, doch schon immer ein gewisses herausgestellt sein. Und aber da ist auch die Frage, macht man das irgendwie selber, weil man sich selber so ein bisschen in so einer Opferrolle fühlt? Mhm. Weil man weiß, okay, gemäß den Dogmen, die hier in so einer christlichen Gemeinschaft sind, ticke ich nicht richtig. Also mache ich mich damit selber zum Opfer und habe ich dadurch das Gefühl, dass mich andere Leute angreifen oder bin ich wirklich tatsächlich selbst persönlich angegriffen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, die es irgendwie dann nicht so krass thematisiert, ich lerne die Leute in erster Linie als Gigi kennen. Also Gigi ist mein Spitzname. Mhm. Also, sorry, Gilen ist...
Gilen ist ein cooler Name.
Der ist ein sehr cooler Name. Gayline.
Ja, Gayline. Habe ich auch gedacht, würde auch gerne so heißen, Gayline.
Gayline.
Ruft mich an, die Gayline ist am Gayline. Apparat.
Genau, und... also, nee, dass man vor so einem Ultimatum gestellt wird, das gibt's, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, es wird dann oft irgendwie gesagt, wenn man zum Beispiel, aber da ist auch jede Gemeinde unterschiedlich, ne? Es gibt ja liberalere, offenere Gemeinden und es gibt aber auch tatsächlich sehr konservative. Und wenn man dann als homosexuell oder als geouteter Mensch in dieser Gemeinde ist und sagt, ich würde hier gerne mitarbeiten, dann kann es natürlich mal passieren, dass man dann sagt, na ja, aber du lebst in einer homosexuellen Beziehung oder du hast für dich nicht klar, ob das vielleicht deine Last ist, die du dein Leben lang tragen möchtest, aber nicht auslebst. Und dann ein Amt in dieser Gemeinde zu übernehmen, ich glaube, das stellen dann viele Gemeinden noch in Frage, ob das möglich ist.
Ja. Ist es so?
Ja, oder rühmen sich damit zu sagen, ja, aber homosexuell Geoutete dürfen ja bei uns in der Gemeinde im Lobpreisteam mitarbeiten und dürfen dann am Schlagzeug sitzen oder an der Bassgitarre oder so.
Bist du mal angeeckt in der Gemeinde wegen deiner Homosexualität?
Tatsächlich, seitdem ich mich geoutet habe, war ich nicht mehr wirklich in einer Gemeinde. Ich habe tatsächlich hier eine Zeit lang, es gibt hier eine sehr, sehr schöne Gemeinde in Berlin, die nennt sich Berlin-Projekt. Mhm. Und da war ich eine ganze Zeit lang, also bin regelmäßig in die Gottesdienste gegangen und würde das auch hin und wieder mal tun. Ich kenne da auch viele Leute, die in der Gemeinde sind und da sind auch einige Freunde von mir. Und die haben sowas wie Hauskreise, sagt ihr das was? Das ist so, da treffen sich Leute aus einer Gemeinde einmal die Woche, um ein Bibelthema zu besprechen. Mhm. Es ist immer dieselbe Gruppe. Also Leute, die sich dann halt besser unter... Also um das nochmal in so kleine Zellen aufzuteilen, damit es auch ein bisschen persönlicher wird. Und gerade wenn Gemeinden groß werden, ist das irgendwie sehr schön, weil dann kennst du auch ein paar Leute ein bisschen intimer.
da frage ich jetzt nicht nach. Wie sieht denn dein Glaube aus? Also wie praktizierst du den so?
Ja, ich bin tatsächlich kein Mensch von Regeln. Also ich sag jetzt nicht so, mein Wecker klingelt morgens um 7, dann schlage ich die Bibel auf und dann mache ich meine stille Zeit. So nennt man das denn nämlich.
Ist es so?
Ja, ja, stille also Zeit. Stille Zeit.
Und
ja.
Dann liest du.
Ja, also das mache ich jetzt nicht regelmäßig.
Psalmen.
Genau, ich singe sie. Ich schlage die Psalmen auf und sitze mit meiner Klampfe da und singe Psalmen.
Ich traue mich gar nicht darüber zu lachen. Ich hab eine wahnsinnige Hemmung, über Witze über die Religion oder über die Kirche zu machen.
Ja.
Weil ich das Gefühl habe, ich darf mir das nicht leisten, weil ich kein Mitglied mehr bin. Bin da ausgetreten.
Ja, stimmt.
Und
Schande.
Ja, schon. Jetzt komme ich sowieso in die Hölle. Jetzt spätestens jetzt.
Warte mal, so ein bisschen wie Galgenspiel. So ein paar Striche hast du noch. Ja, mal gucken, ob wir das Galgenmännchen bis dahin Erfolg kriegen. Ich glaube, drei hast du schon.
Mein Lebensakku ist so gut wie leer. darum habe ich immer das Gefühl, mir steht das gar nicht zu. Es fällt mir auch immer schwer, dann keine Witze zu machen. Aber egal, anderes Thema.
Aber ich glaube, das ist wichtig.
Ja,
ich glaube auch.
Es geht genau wie über die Homosexualität. Entschuldigung. Über die Homosexualität. Ich mache mir ja auch über Lesben witzig und über Busenfreundinnen witzig. Und immer allerdings nur, das ist in der Comedy auch eine große Regel, wenn du Teil dieser Community bist oder dieser Minderheit, darfst du über diese Minderheit auch Witze machen. Wenn du es nicht bist, wie ich jetzt nicht mehr seit ein paar Wochen, dann darf ich es eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich so ein offenes Geheimnis.
Ich kann diesen Gedanken verstehen, aber tatsächlich...
Aber es macht es einfacher.
Es macht es sehr einfach. Ja. Und ich glaube auch jemand, der sich, also wie es jetzt bei uns ist, wenn sich ein Gläubiger mit einem Nichtgläubigen oder ich weiß ja nicht, wie dein Glaube... Oder
ähnlich Glaube wie deiner, ich stelle mir den Wecker und dann singe ich ein paar Psalme. Also, ja, also im Grunde nicht viel anders, ja. Auf meine Weise.
König der
Du kennst dich, ja, du bist tatsächlich textfest auch.
Nee, ja, hat man gerade gemerkt, wie textfest ich da war. Mächtigen König der Ehre.
Aber dann, du liest, du hast keine Regeln. Das heißt, du praktizierst deinen Glauben, wenn du es für richtig hältst.
Genau.
Du also fühlst das dann
ich quasi. Fühle es. Okay. Ja. Ich spüre es, wenn die Zeit gekommen ist, mich hinzusetzen und mir einen Moment Ruhe.
Betest du vor dem Essen?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich versuche irgendwie in meinem Leben, in meinem Alltagsleben eigentlich mir immer wieder setze ich mir immer wieder kurze Erinnerungen und spreche mal ein kleines Dankgebet für dies oder jenes aus. Also ich glaube, das ist schon, glaube ich, etwas, was in mir sehr, also eine gewisse Autonomie entwickelt hat, dass ich tatsächlich mal, also irgendwie immer kleine Meditationen über des Tages mache, Satzbau.
Ja, macht gar nichts. Kannst du
durch den Tag hindurch, ein paar kleine Meditationen.
Es gibt christliche kirchliche Meditationen, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja auch, also
Meditation, ach so, na ja.
dass du zu dir auch so findest und ruhig wirst und ach so.
Ja, ich finde tatsächlich, da darfst, also das ist, hat glaube ich nicht den Ursprung in der christlichen Religion. Und ich rede jetzt auch nicht von
Buddhismus. Da kommt es oft vor, ne? Da meditiert man auch.
Ja, aber tatsächlich finde ich es aber auch nicht, also ich meine, im Buddhismus setzt du dich auch hin und die Menschen rezitieren irgendwelche Verse oder irgendwelche Sprüche immer wieder und immer wieder. Und das habe ich tatsächlich im Christentum auch schon erlebt und ich für mich persönlich, wenn ich über einen Text meditiere, dann lese ich mir den Text durch und Also klar, das Ruhigwerden, Atmen, den mal sacken lassen, zu schauen, was macht das mit mir, was macht dieser Text mit mir. Also für mich ist das schon auch eine Meditation. Für mich ist es aber allerdings auch Meditation, Spaziergänge zu machen. Und einfach mal mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen und einfach mal zu gucken, was passiert. Mhm. Also wo führt's mich hin? Also was für Begegnungen finden statt?
Oh, schön. Das finde ich geil. Ist das religiös? Also ich bin ja auch sehr fatalistisch eingestellt, dass ich immer denke, alles ist vorherbestimmt, alles ist, dein Weg ist schon so geebnet und das, was kommt, das kommt und das ist richtig.
Ja.
Aber so für mich, ich glaube, das ist nicht Teil einer irgendwelcher, das ist mal eine eigene Religion vielleicht, kann man mal so sagen. Aber du hast das auch, das ist so, dass du dich so treiben lässt.
Voll.
Ach, geil.
Ja, krass. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, das waren eigentlich immer spontane Entscheidungen. Mhm. Aber wenn spontan, dann mit 180%. Mhm. Und dann waren sie auch immer richtig.
Geil.
Also ich möchte ja fast meinen, dass ich irgendwann in den Schauspielberuf gerufen wurde.
Ja.
Ich fühle mich berufen, tatsächlich.
Ja. Du hast eben von deiner Freundin gesprochen, ne?
Ja.
Ihr wohnt zusammen, sorry, mein Handy geht, ich mache das mal auf Flugmodus. Ihr wohnt zusammen hier in Berlin. Ist sie auch in der Kirche?
Mm-mm.
Ist sie nicht. Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, ich bin sehr gläubig?
Ich glaube, das fand so in unserer Kennenlernphase an und ich glaube, da hat sie sich nicht angemaßt, irgendwie Witze drüber zu machen oder zu lachen.
Ich warte lieber noch ein halbes Jahr.
Genau, ja, da hat sie ganz interessiert getan.
Ja?
Nee, doch, aber ich glaube auch, weil es sie selber interessiert. Sie ist ein Ostkind und hat eigentlich
wenig,
mit Kirche...
Wenig Kontakt zu Südfrüchten gehabt.
Ja, genau.
Ja.
Also immer noch, wenn ich mit Bananen nach Hause komme, dann strahlt sie immer noch.
Ja, du weißt halt, wie es geht.
Die einen bringen Blumen mit, die anderen bringen Bananen mit. Mir hat sie tatsächlich noch nicht Rosen mitgebracht, da war ich ganz erstaunt.
Ja, das ist für das Leute, die im Westen aufgewachsen sind, gar nicht so anders. Ja,
ja, genau. Ich habe sie auch gleich links liegen lassen, dachte, danke. Nein, ich habe mich wirklich sehr gefreut.
Ostkind aufgewachsen und dann?
Also das heißt mit Kirche eigentlich so gar nichts am Hut. Ne? Und dann ist sie aber, dann sind wir zusammengekommen und ich habe auch eine Zeit lang noch mit einem damaligen, auch der in diesem damals noch Christcamp, Kirschkamperhof, mit einem Freund habe ich da zusammengelebt. Also wir kamen beide aus so einer christlichen Ecke und hatten ein sehr gutes WG-Leben und dann war sie auch immer da und dann hatten wir immer wieder Gespräche abends. Also wir haben, also mein Freund und ich, wir haben uns tatsächlich auch viel darüber ausgelassen und was da auch an Kacke gelaufen ist oder auch läuft, was wir gruselig finden, aber wo wir uns vielleicht auch irgendwo unseren Glauben behalten und den jetzt nicht abhängig machen von Gesellschaften oder von christlichen Gemeinschaften. Genau. Und da war sie oft mit dabei und hat Fragen gestellt und ist sehr interessiert.
Und das ist ja auch, glaube ich, so, solange man irgendwie Interesse an einer Thematik hat und irgendwie nicht so mit Scheuklappen durch die Gegend läuft, ist es ja dann irgendwie so, dass man auch dieses ganze Thema anders kennenlernt, ne, durch dich jetzt. Du hast eine ganz andere Auffassung dazu als Leute, die wirklich total einen Weg nur im Kopf haben und sagen, das ist scheiße. Und wie ist das... gewesen? War das irgendwie mal Streitpunkt oder so bei euch irgendwann mal? Wie lange seid ihr eigentlich zusammen?
3 Jahre.
3 Jahre, okay. Okay, dann kennt sie das jetzt so in- und auswendig von dir wahrscheinlich. War das Streitgrund? Musste sie damit irgendwie fertig werden oder ist das komplett dein Ding und du machst
da nee, was, das war nie ein Streitpunkt bei uns. Okay. Überhaupt nicht. Aber sie hat auch mal irgendwie so ganz schön gesagt, sie meinte, was sie bei mir bemerkt und bei Freunden von mir, die auch aus einer christlichen Gemeinschaft kommen oder sich auch als Christen bezeichnen würden. Sie meinte, sie hat das Gefühl, dass es für uns was sehr Intimes, der Glaube. Mhm. Und ich glaube, damit hat sie auch ziemlich recht. Also es ist jetzt für mich, ich habe diesen Missionsdrang, dass ich jetzt rausgehen muss, um die Welt zu missionieren, den habe ich so ein bisschen abgelegt. Also der Zahn wurde mir gezogen und das können jetzt die einen als gut bezeichnen, die anderen als schade. Ich für mich selber muss sagen, es ist gut, weil ich das Gefühl habe, ich komme auf eine viel natürlichere Art und Weise mit Menschen über den Glauben ins Gespräch, als dass ich den Leuten das irgendwie aufdrücke. Ich habe ja mal eine Jüngerschaftsschule gemacht. Oh Gott.
Was hast du gemacht?
Eine Jüngerschaftsschule.
Was ist das denn?
Das ist sowas wie eine Bibelschule.
Ja.
Da gehst du hin, wohnst ein halbes Jahr in einer christlichen Gemeinschaft und hast von Montag bis Freitag Teachings. Das heißt, da kommen dann international irgendwelche Prediger oder Weisen weißen Männer.
Du lebst den Glauben wirklich. Du bist ja richtig gläubig aufgewachsen.
Ja.
Mit den ganzen, also das ist ja echt
deswegen krass. Bin ich doch hier.
Ja, aber so intensiv war mir das gar nicht bewusst. Das ist ja krass.
Ja.
Und dann hast du, aber dann hat man ja ganz normal auch Schulunterricht währenddessen, oder?
Nee, also das war nach dem Abitur, nach meinem Studium. Ich habe noch studiert und dann wollte ich aber keinen Master machen.
Ja.
Da habe ich dann lange überlegt, oh Gott, was mache ich jetzt? Uni ist irgendwie nicht so richtig mein Ding und wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Und bin dann in diese Jüngerschaftsschule gegangen für ein halbes Jahr, die war in Karlsruhe damals. Und jedenfalls gab es da so, wir haben Teepartys veranstaltet. Das heißt, da gab es so einen Keller und das war so der Gottesdienstraum. Und da haben wir dann alles schön dekoriert und mit Teppichen und so. Und dann sind wir in die Städte, durch die Stadt Karlsruhe gelaufen und haben den Leuten Flyer in die Hand gedrückt, wo drauf steht Einladung zur Teeparty. Und natürlich ganz fett drauf steht Party, aber es ist eine Teeparty, es gibt keinen Alkohol. Und eigentlich haben wir praktisch Leute eingeladen, damit wir uns dann mit den Nichtgläubigen innerhalb dieser Räumlichkeiten dann über den Glauben unterhalten können.
Ach so, das ist ja immer wieder bei den Zeugen Jehovas. Die klingeln bei dir und sagen, können wir mit ihnen über Gott reden? So ist das immer nur auch?
Genau, also, nur man stellt es den Leuten frei, ob sie kommen möchten oder nicht. Das ist halt nicht ganz aufdringlich.
Ja, okay.
Aber ich habe mich dabei schon immer auch ein bisschen mies gefühlt, weil ich Party machen total immer, also selber auch immer ganz geil fand.
Mhm.
Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt lade ich die Leute zu einer Teeparty ein. Wie peinlich ist das?
Ja, mit einem Tee mit Schuss gibt es ja auch gerne.
Tee mit Schuss, das wäre geil. Aber das Schlimmste fand ich eigentlich, dass wir auf dem Europaplatz standen und Kaffee und Gebet verteilt haben. Und da habe ich mich immer ganz mies gefühlt. Das heißt, du bist den Leuten entgegengekommen und hast gesagt, hey, kann ich dir einen Kaffee bieten? Und willst du vielleicht auch noch ein Gebet?
Ah.
Und eigentlich ist es ja eine schöne Sache.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, dieses...
Ja. Ist eine Blockadehaltung.
Bei mir ist da eine Blockade. Ich habe mir dann einfach immer nur die Klampfe.
Ach so,
Nee, einige Menschen reagieren da total happy drüber.
Ja, okay.
Also ganz ehrlich, das ist nicht mal so, dass die alle Leute schreiend vor uns weggerannt sind oder so. Sondern manche Leute haben das auch echt dankbar entgegengenommen und meinten so, ach krass, ja, ein Kaffee und ein Gebet. Ja klar, nehme ich gerne.
Immer wenn es was Gratis gibt bei den Deutschen.
Genau. Und danach bitte 1 Euro, 50 Cent für den Kaffee und 50 Cent fürs Gebet, bitte.
Selbst wenn sie ein Gebet umsonst kriegen, sind sie dabei. Werfen ihr Handtuch drüber, ja.
Naja, und da habe ich einfach gemerkt, dieses auf die Leute direkt zugehen, um ihnen ein Gespräch über Gott aufzwängen zu wollen, das ist nicht meine Art.
Mhm.
Und es gibt Leute, die können das wahrscheinlich ziemlich gut und die machen das auch auf eine sehr coole Art und Weise, ohne dass es unnatürlich wirkt, aber für mich war das immer...
Du hast es eben schon gesagt, dass du deine Mission eher jetzt nicht mehr so siehst als Mission oder beziehungsweise hast du dir nicht mehr zum Ziel gesetzt, dass die Leute oder in den Leuten ein Umdenken hervorrufen willst. Aber das ist eigentlich voll schade, weil du tust das, finde ich. Du machst das. Ich glaube, du wirst viele Busenfreundinnen, Hörer jetzt von einer ganz anderen Seite so Glauben irgendwie vermittelt haben.
Ja, das hoffe ich auch.
Voll gut.
Also das ist schön, aber es ist ja halt was anderes, ob ich jetzt Menschen eine Antwort gebe auf eine Frage, die sie nicht gestellt haben, oder ob sich ein Mensch mit einem Thema auseinandersetzt und mir eine Frage stellt und ich diesen Menschen aus meinem Leben erzählen kann oder vielleicht im besten Falle nicht mal draus erzählen muss, sondern man einen Lifestyle merkt.
Es ist ja auch eigentlich nirgendwo wirklich festgeschrieben, dass Homosexualität nicht funktioniert, ne, in der Bibel.
Nee.
Es ist Auslegungssache,
es
oder?
Ist alles Auslegungssache.
Es ist alles Auslegungssache. Du kannst es so oder so sehen. Und die einen sind eben fest davon überzeugt, dass es nicht gut ist, die anderen schon. Ich bin der Meinung, wenn man auf dieses Thema Nächstenliebe schielt, dann sollten alle Menschen gleich behandelt werden. Wurst, egal ob es homosexuell, transsexuell oder weiß ich nicht, heterosexuell ist. Soll es ja auch geben, habe ich gehört, Heterosexuelle. Die sind ja auch nur eine Minderheit. Und aber ich finde das echt geil, wie du das machst, wie locker und wie humorvoll du darüber redest.
Humorvoll,
ja. Mit einer extra Portion Humor. Jetzt finde ich wirklich gut. Also ich glaube, da hast du viel, viel geändert in den Köpfen. Ist das, war das denn mal irgendwann schon so dein Ziel, dass du mal so ein Umdenken mal irgendwie starten wolltest in den Köpfen der Menschen?
Wie meinst du?
Weil du hattest ja auch in der E-Mail gesagt, dass deine Superwoman Power darin bestünde, mal darüber zu erzählen und vielleicht anzuregen, dass man in den Dialog treten könnte damit.
Ja.
Also du wolltest schon irgendwann mal sagen, ey, denk mal drüber nach hier. Das Glaube heißt nicht, dass man immer, dass man nie homosexuell sein darf.
Mhm.
Ist eine komische Frage, die ich gestellt habe, ne? Kann man gar nicht verstehen. Nee, ist in Ordnung. Ich mache eine andere Frage, weil ich
du weißt selber nicht, wo du damit hin wolltest. Na dann. Nee, wahrscheinlich denkt sich jetzt jeder, der zuhört, die war doch total klar formuliert. Wieso checken die es nicht?
Aber ja, also im Nachhinein verstehe ich es manchmal auch nicht.
Nee, aber ich glaube, du hast gefragt, ob ich schon mal an einem anderen Punkt gedacht habe, dass es jetzt Zeit wäre, eine Brücke zu schlagen.
Danke, dass du das für alle übersetzt hast, so meine ich das. Ja.
Naja, also ich glaube, dass dieser Gedanke kommt erst so langsam, wo ich mein Coming-out durchhabe, wo ich merke, okay, ich identifiziere mich nicht über meine Sexualität, bin da stark genug, ich bin da jetzt gewachsen genug, habe da meine Meinung und mein Standing und ich glaube, dazu brauchte ich auch so ein bisschen den Abstand und merke aber tatsächlich immer mehr, dass der Dialog total wichtig ist, weil ich sehe, dass auch Gemeinden an sich dann mit dem Thema auch überfordert sind.
Ich habe übrigens eine Bekannte, die ist auch in einem, ich glaube, in einer katholischen Mädchenschule war die.
Ich auch.
Ja, und du warst in einer katholischen Mädchenschule und bist aber bei den Evangelien.
Nee, bei den Freievangelischen.
Und ist das nicht eine komplett andere Konfession? Da geht das?
Da ging's, ja.
Das ist auch alles eine Suppe.
Es ist alles möglich. Alles kann, nichts muss.
So, wie beim Swingerclub, genau. die war aber auf einer katholischen Mädchenschule und die hat immer gebetet abends und sagte dann immer nach dem Gebet zu sich selbst, aber bitte sag es niemandem.
Oh.
War das bei dir ähnlich? Ich fand das ganz ergreifend. Sie wird das jetzt auch hören und sie wird sagen, Ricarda, dich verprügele ich beim nächsten Mal, dass du das erzählt hast. Aber war das bei dir auch so? Hast du in den Gebeten irgendwas gemacht oder hast du dann Bezug zugenommen zu deiner Homosexualität? Oder hast du ein schlechtes Gewissen gehabt oder irgendwas, was dich...
Ja, ich glaube tatsächlich eine ganze Zeit lang, also als ich mich dann ernsthaft damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, fuck, ich habe ein Problem. Also ich... Ja. Bin geschlechtsreif und ich stehe augenscheinlich auf das falsche Geschlecht. Also das war schon hart. Und ich muss auch sagen, also ich meine vielleicht, ich habe ja auch eine Zeit lang, ich war auch mit einem Pastorensohn zusammen, 3 Jahre lang. Und das war keine scheiß Beziehung. Das ist ein wundervoller Typ. Das ist ein ganz, ganz super Mann. Und aber ich... da war halt immer so ein Ding, dass ich mich nicht öffnen konnte. Und ich habe mich halt ständig in irgendwelche Studienkollegen verknallt und gemerkt so, oh Mann.
Studienkolleginnen oder Kollegen?
Kolleginnen.
Ah, okay.
Mhm. Scheiße. Ja, ja. Und ich habe irgendwie einen Weg gesucht, darüber reden zu können. Aber der war einfach, für mich gab es da keinen, es gab so, nein, das darf niemals rauskommen. Meine Mutter würde mich enterben. Und ich muss sogar ehrlich sagen, meine Mutter war, glaube ich, mein größtes Problem.
Ja? Wie hat die denn reagiert? Das möchte ich jetzt mal, das ist jetzt mal super interessant.
Ja.
Vorhang auf.
Vorhang auf. Für meine Mutter.
Sie. Ich habe sie heute eingeladen.
Ach, toll, nein. Das würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Meine Mutter ist mittlerweile eine sehr aufgeschlossene, tolle Frau und alle Leute lieben meine Mutter. Und ich denke mir jedes Mal so, oh ja, die kann sie aber auch einschleimen.
Ja,
nein, Mama, wenn du das jetzt hörst, du weißt genau, wie ich es meine. Du bist großartig, ich liebe dich.
Das ist auch ein Prozess, ne? Bei meinen Eltern war das ja auch ein Prozess. Das hat alles gedauert. Am Anfang waren die total anti und haben gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist eine Phase. Und jetzt ist das so voll entspannt. Und mein Vater hat gestern, als die da waren, hat mein Vater das erste Mal das Wort Busenfreundin gesagt.
Oh ja.
Nach über einem Jahr. Wir sind sehr weit gekommen.
Ja, großartig.
In unserem Verhältnis, ja. Nee, darum, war es bei deiner Mutter auch so, dass es ein Prozess war oder am Anfang völlige Blockade?
Naja, keine völlige Blockade. Also ich habe damals Sommertheater in Dresden gemacht und da habe ich den Entschluss gefasst, ich muss mich outen. Und ich habe meiner Mutter dann einen langen Brief geschrieben. Ich war zum Glück weit genug weg. Ja, sie in Mettmann, ich in Dresden. Ja. Ja. Da habe ich ihr diesen Brief geschrieben, wo ich ihr von meinem ganzen seelischen Zwist erzählt habe und habe gesagt, du, ich könnte gut sein, dass ich irgendwann mal mit einer Frau auf einer Matte stehe. Und ich habe aber einfach eine wahnsinnig große Angst, dass du mich darüber verurteilst oder dass du dann sagst, ich bin nicht mehr deine Tochter oder was auch immer dir da einfallen mag. Ich habe einfach Angst. Und das habe ich ihr ganz, ganz knallhart gesagt. Und auch da hat für mich wieder ein Satz in der Bibel gezogen, die Wahrheit wird euch freimachen. Amen.
Oh ja, krass. Das ist aber ein guter Spruch,
finde ich. Das ist ein Knallerspruch.
Okay.
Und ja, das stimmt auch so. Und dann kam von ihr irgendwann ein Brief zurück, wo sie sagte, oder wo sie mir schrieb und mich fragte, sag mal, was glaubst du denn, dass ich dich nicht mehr als meine Tochter bezeichnen würde? Ich liebe dich und ob du jetzt auf Frauen stehst oder nicht, du bist trotzdem mein Kind. Es gab viele Diskussionen danach, die wir hatten, wo sie mich immer mal wieder so hüstelnd und vorsichtig gefragt hat, so,
mein Kind. Enterbt. Ja.
Enterbt. Ja, aber wo sie mich ganz, ganz zärtlich fragt. Ja. Du bist nicht meine Tochter. Naja, aber wo sie sagte, also wo sie mich ganz zärtlich fragte, glaubst du denn wirklich, dass das Gottes Weg für dich ist?
Oh.
Und ich,
Nein. Ja.
Ja, ja, das glaube ich, Mutter.
Ja.
Sie stand nicht so richtig auf meine Ex-Freundin.
Ja.
Da gab es ein bisschen Probleme und ich mag meinen... Vielleicht war das auch für sie ein schwieriges Ding so. Die erste Freundin, die muss halt richtig ordentlich die Türen einhauen, ne?
Ist so. Bei meiner war das auch so. Meine Eltern haben meine Ex-Freundin geliebt. Die haben die wirklich geliebt. Die war auch sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam und hat meine Eltern auch gezeigt, dass sie mich liebt. Und das hat meinen Eltern wiederum gezeigt, oh, da ist jemand, der unsere Tochter wirklich aufrichtig liebt. Gut, dann müssen wir den jetzt auch lieben. Und das ist dann auch, dann wird das viel, viel entspannter. Wenn die, genauso wie du sagst, die erste Freundin muss die Türen eintreten.
Ja.
Heißt es, ne?
Ja. Genau, die Türen, ja, die Türen.
Und das war nicht so, das Verhältnis war nicht so geil.
Nee, das war nicht so geil. Und ich, ja, keine Ahnung. Also, ich bin froh darum, ne? Also, so die erste, ich finde so, die erste Beziehung vergisst man nicht. Dabei fällt mir jetzt gerade ein schönes Lied ein, das spare ich jetzt auf. Nee, egal.
Die erste Beziehung vergisst man nicht. Von wem? Von Howard Carden. Nee.
Ja, ruhig. Komm, wir wechseln schnell das Thema. Die zweite Beziehung, in der ich jetzt stecke, da sagt meine Mutter ganz knallhart, wow, diese Frau passt so gut zu dir und es ist der Knaller. Und es ist eine Wonne zu sehen, wie meine Mutter meine Freundin liebt und auch als ihre Tochter annimmt. Und aber das Schöne ist, innerhalb, also ich glaube, wenn meine Mutter alleine gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, und nicht irgendwie in einer Gemeinde. Ich glaube, sie hätte viel länger gebraucht, um das zu akzeptieren. Denn ich glaube, sie hat das Thema in ihre Gemeinde mitgetragen und hat mit ein paar Leuten drüber geredet.
Ja, aber und dann gab es sicher auch welche sein, die dann kritische Stimmen geäußert haben.
Genau, aber Gott sei Dank ist sie mit jemandem im Gespräch gewesen, der gesagt hat, du Moni, so heißt meine Mutter.
Grüße Moni. Ja.
Ja. Du Moni, ich glaube, das liegt uns nicht zu urteilen. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und ich glaube, das hat bei meiner Mutter viel losgetreten. Und sie hat dann auch eine Geschichte von irgendeiner evangelischen Pastorin aus dem Kreis da in Nordrhein-Westfalen Richtung Düsseldorf-Mettmann erfahren, die, glaube ich, aus ihrem Amt getreten ist, eine evangelische Pastorin, die sie sehr mochte und hat immer gesagt, die Predigten von ihr sind ganz großartig. Die hat sich auch irgendwann geoutet und das fand meine Mutter tierisch schade und hat sie gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Diese Frau hat so coole Predigten gehalten und jetzt outet sie sich und jetzt tritt sie aus ihrem Amt. Das ist ja eigentlich nicht richtig.
Ja.
Und so fing das bei meiner Mutter an und ich glaube, sie ist da jetzt eigentlich super liberal und super offen und das hat alles einen schönen Weg genommen.
Wie gehst du, ich habe nochmal hier in meinen Recherchen, ich habe ja im Vorfeld, bevor wir uns heute hier trafen, habe ich viel geguckt und viel recherchiert im Internet und habe gesehen, dass, beim WDR ein Beitrag gesendet wurde und da sagte der Pater Romano Christen, der Leiter der Priesterausbildung am Erzbistum Köln, Homosexualität ist nicht angeboren, sondern eine psychologische Fehlentwicklung, die in der Kindheit oder Jugend stattfindet und zu einem Geschlechtsminderwertigkeitskomplex führt. Im Januar 2019. Wie entgegnest du solchen Aussagen eigentlich? Was
ich macht das? Ich habe Penisneid, der hat total recht.
Stimmt eigentlich. Stimmt.
Ich bin eine Frau, ich bin...
Ihr habt so einen Minderwertigkeitskomplex und warum? Nee, was macht das mit dir dann? Bist du dann so, dass du sagst, boah, mir ist das fast ein bisschen unangenehm, dass Gläubige sowas sagen? Oder was passiert
da? Ja, total, weil ich meine, genauso wie, also wie innerhalb der christlichen Gemeinschaft wahrscheinlich auch gesagt wird, die Homosexuellen oder was weiß ich, die Muslime, Genauso neigt man ja auch, wenn man nicht in einer Krise, ich glaube, das ist dem Menschen einfach irgendwie innewohnt, Schubladen aufzumachen, Leute reinzustecken.
Über und einen Schamkern.
Über einen Schamkern. Über einen Kammschern. und ich glaube, also mir ist das auch ein bisschen unangenehm, weil das steht halt für die Christenheit, ja. Dann ist da jemand, der hat irgendwie was zu sagen und haut so eine Sätze raus. Klar ist das unangenehm für mich, wenn ich sowas höre. Und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Ich glaube, da sträuben sich bei vielen die Nackenhaare.
Yep.
Da sträubt sich der Kamm.
Absolut. Für die Nackenhaare, ja. Also du vertrittst das zu keiner, zu 0%.
0%, also ich möchte sagen, ich glaube, das habe ich dir auch mal in einem kurzen Telefonat gesagt. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Oder vielleicht ist es auch teilweise immer noch manchmal ein kurzer Gedanke, wo ich dann mal kurz denke, ist es jetzt eigentlich richtig oder nicht?
Immer
es
noch?
Es fühlt sich richtig
bis
an.
Bis heute?
In schwachen Momenten, tatsächlich.
Mhm.
Aber nicht, dass es mich großartig erschüttert, weil eigentlich, muss ich sagen, der Weg, den ich bis jetzt genommen habe, auch der zeigt mir, es war richtig und es war gut. Deswegen stelle ich das jetzt nicht in Frage. Aber klar, irgendwie diese Dogmen, die man mitbekommen hat oder die
Art... Die kann
man
nicht von heute auf morgen abschütteln, ne?
Nee, die stecken so tief.
Mhm.
Und natürlich habe ich mich dann im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder gefragt, so, naja, wo kommt das denn her? Und dann dachte ich so, okay, ich bin halt nur mit einer Mutter aufgewachsen, ich kenne meinen Vater nicht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das irgendwie daraus resultierend, dass ich eher ein Vertrauen zu Frauen aufbauen kann, als dass ich das zu Männern könnte, weil das hat mir zum Beispiel in meiner Beziehung zu meinem Ex-Freund sehr gefehlt. Ich konnte nicht vertrauen.
Okay.
Und das fällt mir generell, glaube ich, nicht so leicht, aber jetzt in der Beziehung merke ich, die ich jetzt habe, funktioniert, also da ist da einfach ein großer Raum, der da ist. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, oder habe mir gesagt, na gut, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass ich keine Vaterfigur hatte. Und selbst wenn es so ist, dann würde ich das aber auch nicht als psychische Störung bezeichnen, sondern als Ist-Zustand.
Mhm. Und es gibt ja viele Studien und in Forschung viele Meinungen, wie Homosexualität entsteht. Man weiß es ja bis heute nicht, ne, so richtig.
Ja.
Aber psychische Störung würde ich, also dann wären wir alle total krank. Aber wenn es wenigstens dann irgendwie so eine Art Test gäbe, ne, so arbeitsfrei, ne, dann könnte man echt sagen, wow, Glück gehabt.
Sorry, bin gay.
Sorry, heute bin ich gay.
Ja, das habe ich mir tatsächlich.
Ich bin total krank. Ich kann nicht zur Arbeit kommen.
Das habe ich mir tatsächlich heute auch schon, oder nicht heute, sondern generell so im Theater mal überlegt, das so als Standardsatz zu setzen, so, wenn ich irgendwas nicht spielen kann, weil was der Regisseur sehen will, dann sage ich, sorry, ich bin gay, ich kann das nicht. So. Einem Rollstuhlfahrer sagst du doch auch nicht, dass der mal über die Bühne rennen soll.
Ey, sorry, nee, ich kann das nicht, ich bin gay. Nee, sag ich dir, so wie es ist. Nein, ich bin gay. So. Ach, krass. Ja, nee, aber das war ein Grund, als ich das gelesen habe nochmal, und es hat mich nochmal dazu bewogen zu sagen, Kirche gibt mir beispielsweise, letztens hatte ich mal eine Frage von einer Hörerin, was ich zur Religion sage. Und ich persönlich habe so meinen eigenen Glauben irgendwie. Ich glaube schon, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt, aber ich glaube für mich und so, ich brauche, glaube ich, kein Gotteshaus, um zu glauben, aber an irgendwas glaube ich schon. Also, dass es irgendjemand da oben gibt. Ich glaube zum Beispiel selber, dass auf mich so meine Oma oder meine verstorbenen Verwandten runtergucken, dass die mich sehen und dass sie auch irgendwie auch leiten, was ich tue. Und eben, wie gesagt, eben sehr, sehr fatalistisch eingestellt bin und denke, dass alles vorherbestimmt ist. Aber ich glaube auch, dass wenn man so seinen Glauben irgendwie selber so auslebt, dass man dann auch so happy wird damit. Du machst das ja. Du lebst den Glauben so, wie du das für richtig hältst.
Mhm.
Und bist du selbst. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du sagst, mir ist egal, was andere von mir denken, ich lebe mein Leben und mir ist wichtig, dass ich mich frei fühle. Das hast du, es ist echt krass. Also das finde ich sehr respektabel. Ich finde, das machen, glaube ich, nicht viele. Also ich kann mir vorstellen, gerade in den nicht so liberalen Milieus in Deutschland, sagt man dann, okay, nee, ich glaube und ich muss meine Sexualität eben unterdrücken. Und das stelle ich mir sau anstrengend vor.
Das ist schrecklich.
Macht dein Leben kaputt.
Mhm.
Und was würdest du diesen Menschen raten, die jetzt auf dem Land wohnen, die jetzt keinen Bezug zu einer Großstadt wie Berlin oder Köln haben, aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis haben, es irgendwie rauszulassen, aber Angst haben? Was rätst du denen? Sollen die den Schritt machen?
Naja, das ist ja das, was man, also da, klar, in meinem Kopf ist jetzt die Klischee-Antwort, scheiß auf das, was alle anderen sagen. Komm raus, sei du selbst.
Come out of the closet.
Genau. Ja. Aber jeder weiß, wie scheiße schwer das ist. Deswegen habe ich jetzt gerade nach einer etwas differenzierteren Antwort gesucht oder suche noch. Schädeldecke? wenn die Augen hohl werden.
Wenn ihr uns jetzt sehen würdet, wie wir so in die Luft schauen. Ich mache das ja sowieso seit gestern Abend, seit heute Morgen, seit ich mein Vater...
Ich habe auch viel Wein getrunken gestern. Ja? Ich habe mit einem Freund ein Zimmer gestrichen, um mal ganz schnell vom Thema abzulenken, wo ich keine Antwort drauf finde.
Und streichen kann ich super gut. Mein Name ist...
Nee, ohne Scheiß. Also streichen, da bin ich ganz top drin.
Du bist ja auch eine Busenfreundin. Irgendwas Handwerkliches können wir ja immer.
Ja.
Du kannst streichen gut. Was kannst du noch gut? Klasse Klischees. Liebst du Baumärkte?
Ja, aber auch Zoohandlungen.
Das ist neu.
Und Blumenläden finde ich auch toll.
Blumenläden finde ich auch super. Ja. Ich liebe Blumen. Was würdest du denen raten?
Scheiße, ich dachte, ich kriege sie vom Thema weg. Nee, ich weiß nicht, vielleicht sich wirklich, also ich glaube ja tatsächlich, auf Freunde ist irgendwie immer Verlass. Ich meine, es gibt ja so... In sich schauen, glaube ich, ist dabei auch ganz gut, denn ich möchte ja meinen, Christen haben ja auch eine gewisse Form von Resilienz, die man entwickelt. Das heißt, Rückschläge einzustecken.
Danke.
Wieder, danke. Irgendwie sich wieder selber aufzurappeln, ohne dass sehr von Außenwirkungen, also das merke ich bei mir zum Beispiel total krass, so Leute können mir, also so schnell kann man mir einfach nicht ans Bein pissen. Mhm. So, und ich glaube, das habe ich aber auch durch den Glauben gelernt, weil ich halt irgendwie merke so, boah, wenn ich gerade nicht weiß, zu wem ich gehen soll, dann kann ich beten. Mhm. Ich glaube, in sich hören und vor allem anzufangen, sich selbst zu lieben und sich selbst für das zu akzeptieren, was man ist. Und ich glaube, der Rest kommt dann von alleine, weil das geht, glaube ich, nicht einher, dass du irgendwie dieses Geheimnis in dir trägst und dich dabei, dass du sagst, ich nehme mich selber so an, wie ich bin, aber das als Geheimnis.
Das kann man, glaube ich, nicht. Stimmt.
Glaube ich, ist das Wichtigste, nicht in erster Linie das Coming Out, sondern die Selbstliebe.
Das heißt, dass man erstmal bei sich anfangen muss, das zu akzeptieren, dass man eben auf Frauen steht oder auf Männer steht, je nachdem, und sich dann jemandem anvertraut, wenn man so praktisch denkt jetzt.
Ja, oder vielleicht sogar, also ich meine, dafür sind Freunde ja auch da. Mhm. Ich muss sagen, mein christlicher Freundeskreis, den ich jetzt immer noch habe, der hat mir derartig den Rücken gestärkt. Und da war es überhaupt nicht so, oh mein Gott, du bist
gay.
Gay.
What?
Sondern eher geil. Ich freue mich für dich.
Gail.
Du hast jemanden gefunden. Geil. Und was auch immer, noch sehr witzig, viele meiner guten Freundinnen haben mich auch mal gefragt, hast du ja nicht auch mal auf mich gestanden? Und dann sage ich, ja klar.
Immer.
Und alle sind, yes.
Aber ohne Witz, ja, wenn du, mit irgendwem habe ich letztens noch darüber gesprochen und dann hieß es ja, am Strand oben ohne liegen und dann bist du da mit heterosexuellen Freundinnen und alle immer so, wollen dann ihre Brüste abdecken, weil man denkt, als einziger Homo alle Brüste anstarrt.
Und weil sie bestimmt gleich weg sind.
Die findet uns geil. Die Homo ist, nein.
Ja, aber das ist ja, genau. Ja. Du stehst sofort auf alles, was zwei Brüste hat. Klar, genau.
Ja, ist ja bei den Heteros auch so, dass man alles immer angeiert. Freunde, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, das kann man, können wir ja eigentlich auch so festhalten, ne, dass wir sagen, irgendwem muss man sich ja anvertrauen. Wird jetzt auch nicht unbedingt der erste Anlaufstelle würde ich jetzt auch nicht unbedingt den Priester im Dorf
ansteuern. Ja, weil ich glaube tatsächlich auch, dass da eine große Überforderung steckt. Weil selbst wenn die Priester nicht unbedingt diese Meinung haben oder vielleicht sogar selber eine Form von gleichgeschlechtlicher Liebe in sich irgendwo verborgen.
Gibt es auch?
Soll es geben? Oh. Hat man?
Sagt man, man munkelt.
Ja.
Ist das wirklich so, dass kennst du Fälle, dass Priester, die das auch schon jahrzehntelang verstecken, dass die eigentlich homosexuell sind? Weißt du da was von?
Ich kenne diese Person nicht persönlich, also ich Priester ja eh nicht, weil ich nicht so sehr in der katholischen Kirche unterwegs war, aber Pastoren, okay. Ja.
Pastoren.
Und ich kenne tatsächlich eine Geschichte, die, ich habe einen Freund in Köln auch, der ist schon jahrelang geoutet gewesen. Ja. Selbst dem konnte ich mich nicht anvertrauen. Schräg, oder?
Ach, krass.
Total krass. Der war auch in der meiner Gemeinde und war geoutet, lebt auch, glaube ich, immer noch in Köln. Jedenfalls hat der einen Freund, der früher auch Pastor war, glaube ich sogar auch verheiratet, hat das krasse christliche Leben irgendwie durchgezogen und musste irgendwann bekennen, ich bin gay.
Wow, und das irgendwie dann viel zu spät, weil wenn man es zu spät macht, hat man sein halbes Leben irgendwie damit verbracht, irgendwas zu verstecken. Ich glaube, irgendwas macht es auch mit dir. Es macht dich irgendwie,
das macht krank.
Das macht krank, ja. Und ich glaube, irgendwie macht es dich auch nicht schön. Sondern es macht dich bitter. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen Menschen, die so eine negative Aura haben, die haben irgendwie so ein Geheimnis auch mit sich, was sie mittragen.
Ja, oder auch so eine schüchterne Aura, ne? Weil es gibt ja auch genug oft Menschen, ich meine, es ist jetzt so von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich, aber wo du irgendwie merkst, so, ey, irgendwie sind die so, und ich kenne das von mir selber, dass ich bei so bestimmten Themen mich einfach, also da wurde ich weird, weil ich irgendwas verstecken wollte. Also wenn es dann irgendwie auch so um Homosexualität ging, ich bin rot angelaufen und wollte sofort das Zimmer verlassen, weil ich dachte, fuck. Jetzt weiß es gleich jeder. Oh
ja,
Gott.
Ja.
Und
ich habe geheult, als es bei mir rauskam in der Schule, als das eine Freundin von mir erfahren hat. Ich habe geheult. Es war so schlimm, dass ich geheult habe.
Nein.
Weil bei dir das, hast du auch mal geheult? Ja, natürlich hast du mal geheult. Deswegen, jeder hat mal.
Nein,
deswegen.
Noch nie
geheult.
Deswegen. Ich habe mir die Tränensäcke mit 17 entnehmen lassen, weil ich zu viel geheult habe. Ich kann gar nicht mehr weinen. Ich habe einen ganz trockenen Blick auf die Dinge.
Im wahrsten Sinne des Wortes hattest du dann den. Nein, das geht zu weit jetzt hier. Egal. Glenn, es war. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Loswerden.
Dein Schlussplädoyer. Nee, wie heißt das denn? Dein Schluss. Wie nennt man das in der.
Das hättest du mir mal sagen können, dass ich sowas machen muss.
Meine Zusammenfassung. Nein.
Ich denke mir, jeder, der das jetzt hört, könnte sich einmal ganz kurz die Bibel schnappen, gibt's auch im Internet, und sich einmal ganz schnell den 1. Korinther, ist es 13? Das hohe Lied der Liebe.
Korinther, das kenne ich doch von Weihnachten. Das ist das mit den, das ist das mit der Schokolade, ne? Das ist das. In diesem, nee, das ist Korinthin.
Korinther. Und es gibt auch Korinthin-Kaka.
Die kenne ich auch.
Schmeckt auch gut.
Nee, 1. Korinther, was
1. steht Korinther das? 13, da ist, das ist das hohe Lied der Liebe.
Hohe Lied
und
der
das
Liebe.
Ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz essentieller Satz der Bibel. Und irgendwie, wenn jemand mal Bock hat, sich da reinzuziehen, denke ich mir.
Ich lese das mal.
Ja.
Ich bin ja für alles immer offen. Ich finde, man sollte nie irgendwie mit starken Vorurteilen durch die Welt laufen. Wenn man eine Entscheidung hat, wie man so lebt, ne, dann ist gut. Was denn?
Ich muss nochmal gerade gucken, ob es wirklich 1. Korinther 13 ist. Ich glaube.
Ja, gut. Also kannst ja nicht jeden Vers da auswendig kennen.
Doch. Obwohl. Das macht einen guten Christen aus. Nee, doch, tatsächlich. Es ist der 1. Korinther, das hohe Lied der Liebe. Ja, genau.
Das hohe Lied der Liebe.
Ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, dann vergisst man manchmal.
Das hast du aber sehr informativ hast du das gemacht. Ich finde das ganz toll, dass wir mal so einen Blick auf die evangelische Kirche in Deutschland, die freie evangelische Kirche. Ich habe, also es tut mir auch an dieser Stelle, ich muss das mal ganz kurz loswerden, bevor wir aus dieser Folge gehen. Ich habe ganz gefährliches Halbwissen, was diese Thematik angeht, und ich hoffe nicht, dass ich jemanden irgendwie zu nah oder an den Karren gefahren bin, wahrscheinlich schon, aber.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine sehr. Also, ich habe auch überlegt, ob ich im Vorhinein nochmal kurz sagen soll, egal was ich jetzt sage, es tut mir jetzt schon leid an die Gay-Community, an die Christen-Community.
Ja, schon mal vorab entschuldigen, das tue ich auch an dieser Stelle. Aber das kommt leider, wenn man nicht so viel Zugang zu dem Thema hat. Aber das werde ich jetzt aufholen und ich werde mich jetzt ein bisschen intensiver damit befassen, weil ich das interessant finde. Und ich finde ganz toll, dass es Menschen wie dich gibt, die das Ganze ein bisschen aufklären, die da Licht ins Dunkel bringen, und fand ich ganz toll, dass du heute hier warst, und beziehungsweise dass ich hier in Berlin und wir uns getroffen haben. Das fand ich großartig.
Ja, ich auch.
Glenn, ich finde, vielen, vielen Dank für alles, und wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
Definitiv.
Wir wünschen euch alles Gute. Geht doch nochmal auf unsere Instagram-Seite, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Instagram busenfreundin-podcast oder www.busen-freundin.de, und checkt doch mal die Tickets aus für unsere Busenfreundin, die Party am 14. März 2020. Glenn, kann ich noch irgendwas für dich bewerben?
Aufklärung. Ja, ganz großes Thema. Es gibt ein Stück im Atze Musiktheater hier in Berlin. Das Atze Musiktheater ist im Wedding zu finden. Und da gibt es ein Stück, das heißt Darüber spricht man nicht. Das ist ein Aufklärungsstück für Kinder ab 6. Ich glaube, wir machen das mit ganz schön viel Witz und Drive. Und deswegen sage ich, das ist ein guter Tipp.
Witz und Drive ist immer gut. Vielen Dank. Und geht auf jeden Fall mal in das Theater. Wir verabschieden uns.
Tschüss.
Tschüss.
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast, wurde präsentiert von rausgegangen.de.